Herzlich willkommen zum Cleared Space Podcast. Hier geht es um Change, Menschen und Technologie. Wir sind Anne und Antje.
Wir sprechen hier über das, was oft zwischen Technik und Erfolg verloren geht. Menschen, Organisationen und der Umgang mit Veränderung. Für alle, die digitale Transformation verantworten, unterstützen oder mehr dazu wissen wollen.
Hallo liebe Anne, ich freue mich, dich heute zu sehen und zu hören für Episode 3 unseres Cleared Space Podcasts.
Hallo liebe Antje, ich freue mich auch, dass wir unsere dritte Episode aufnehmen.
Und wir werden heute an unsere letzte Episode anknüpfen, in der wir ja schon auf die klassischen Change-Maßnahmen eingegangen sind. In unserer letzten Episode haben wir über User-Personas, Executive Sponsorship und Kommunikationsplanung gesprochen und ist natürlich online verfügbar. Und heute haben wir die nächsten drei Themen.
Genau, und die drei Themen, also die klassischen Change Management Maßnahmen, die wir uns für heute herausgepickt haben, sind einerseits die Schulungen, die ja auch immer dabei sein sollten bei großen Veränderungen, technologischen Veränderungen, dann natürlich auch die Stakeholder-Analyse und die Champions-Community.
Super. Dann darf ich mit dem ersten Thema heute anfangen, Schulungen. Und ich muss sagen, Anne, ich freue mich auch ein bisschen drüber, dass ich was zu Schulungen erzählen darf, weil da kommt mir immer so der Satz in den Sinn, den Leute ja sehr gerne sagen, hey, ja, Change Management, ein bisschen Kommunikation, ein bisschen Schulungen, dann passt das schon.
Richtig. Das erleben wir ja ganz oft, haben wir auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Zu den Schulungen gibt es so viel zu erzählen. Antje, leg gerne los.
Gerne. Es gibt viel zu erzählen. Wir werden allerdings heute auch erstmal wieder einen High-Level-Abriss machen. Ja, Schulungen. Was verstehen wir zwar unter Schulungen? Wir haben uns natürlich vorher auch Gedanken dazu gemacht, was wir dazu erzählen. Also im Großen und Ganzen, Schulungen im klassischen Sinn ist ja im Grunde nicht recht viel mehr als Menschen zu zeigen, wie man etwas tut. Wenn wir jetzt natürlich auch in Bezug auf Change Management und Veränderungen technologischen in Projekten draufschauen, dann bedeutet das natürlich auch im erweiterten Sinn, dass man diesen Menschen dadurch, dass man ihnen zeigt, wie man etwas tut, auch diese Veränderung nahebringen möchte. Und am Ende läuft selbstverständlich auch darauf raus, dass man sie dabei unterstützt, etwas Neues zu lernen und vor allem langfristig etwas Neues auch anzunehmen und in ihren Arbeitstag zu integrieren. Und wir haben ja immer wieder auch wir hören das aus der Community und von Kollegen in den verschiedenen Branchen, ja, es gibt immer noch Projekte, wo etwas Neues ausgerollt wird, ohne dass irgendjemand geschult wird. Das heißt, die Frage ist natürlich, wozu sind denn Schulungen auch wirklich sinnvoll? Und wir stellen da auch immer wieder fest, dass es in der Regel schon eine Schwierigkeit sein kann, neben dem Alltag noch etwas Neues dazuzulernen. Wir sind ja als Mitarbeitende in unseren Rollen verhaftet. Wir haben Verantwortlichkeiten, wir haben Deadlines, Dinge, die erledigt werden müssen. Und sich da dann wirklich aktiv die Zeit zu nehmen, noch was Neues zu lernen. Ja, wenn das nicht gut organisiert ist, dann fällt das ganz schnell hinten runter und es funktioniert auch nicht automatisch. Veränderungen praktisch zu erklären, ist natürlich auch immer besser, als einfach zu erwarten, dass Mitarbeitende das so hinkriegen. Für mich, und ich denke, dir geht es da mit Sicherheit auch ähnlich, bedeutet Schulung auch wirklich Unterstützung. Und Unterstützung bedeutet Wertschätzung der Menschen, die in der Organisation arbeiten. Und hey, wir sind im Change Management unterwegs und basieren unsere Maßnahmen, die wir auch durchführen bei Kunden, natürlich auch auf ProSci. Und ja, wenn Schritt 1 Kommunikation war und Menschen das Wozu kommuniziert bekommen haben, dann hoffentlich durch diese hervorragende Kommunikation auch Lust haben mitzumachen, dann ist natürlich auch der nächste Schritt, wie macht man das denn eigentlich? Und das ist ja dann auch angelegt an ADKA. Ja, unsere Erfahrung aus der Praxis, worum geht es eigentlich im Sinn dann auch wirklich, auch nochmal zu versuchen, High Level, ist es wichtig, das Ziel zu definieren, wer sind die Zielgruppen, auf welchem Level möchte man schulen, also in wie viel Detail geht man rein, sind es eher allgemeine Schulungen oder basieren sie auf Use Cases? Es ist selbstverständlich auch ganz wichtig zu verstehen in der Organisation, wie wird denn gelernt und kommuniziert, also da lohnt sich es auch drauf zu schauen, wie wurden denn Veränderungen in der Vergangenheit den Menschen nahegebracht. Ein Thema, das da immer wieder aufkommt, ist die Sprache. Sollten Schulungen in Deutsch sein? sollten sie auf Englisch sein. Wird dann immer ganz interessant, wenn man dann auf einmal feststellt, ups, es ist vielleicht gar nicht so klar, was die Unternehmenssprache ist. Bringt mich immer wieder zum Schmunzeln, wichtige Entscheidung. Vor allem, wenn auch bei Unternehmen, die in vielen Ländern unterwegs sind. Es sollte natürlich auch abgestimmt sein mit Führungskräften. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Mitarbeitenden auch die Zeit bekommen, diese Schulungen in Anspruch nehmen zu dürfen. Idealerweise sind Schulungen auch mit dem Kommunikationsplan integriert. Die Menschen wissen, was auf sie zukommt. Sie wissen, wie viel Zeit es brauchen wird. Sie wissen, ob sie verpflichtend dabei sein müssen oder ob es optional ist. Sie wissen, wo sie sich Informationen holen können, wenn sie nicht dabei sein können. Und ein anderes Thema, was wir auch oft gesehen haben, es ist auch wichtig, nicht nur Schulungen zu Beginn zu machen, sondern auch fortführen, vor allem wenn dann auch der Bedarf da ist. Zu den Formaten, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil klassische Schulungen könnten sein, wirklich Frontalbeschallung. Man macht ein Teams-Meeting, man lädt die Leute ein, man zeigt die Dinge, die man zeigen möchte, idealerweise in einer Demo. Schulung bedeutet allerdings auch vieles mehr als nur eine klassische Frontalbeschallung. Es kann geschult werden in Form von Q&As, von Kurzvideos, von Lunch and Learns, indem man die Menschen animiert, selbst auch Informationen weiterzugeben. Und in Organisationen, wo das dann auch auf spielerische Art und Weise gemacht werden kann, vielleicht auch durch eine App oder wie durch eine Kollegin in der Community auch bekannt, durch Mindcraft-Sessions, ist natürlich fantastisch. Und es muss natürlich entsprechend angepasst werden an die Kultur. Für mich am Ende, Anne, gehört allerdings auch wirklich dazu, und das finde ich einer der wichtigsten Aspekte bei Schulungen. Wir haben da bei Schulungen auch die Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten und durch die Art und Weise, wie man in der Schulung kommuniziert, die Ängste vor der Veränderung zu reduzieren. Also Menschen auch mitzugeben, sie können sich in ihrem eigenen Tempo darauf einlassen. Es ist einfach wichtig, dass sie wissen, welche Möglichkeiten sie haben. Und was ich auch immer wieder sehr, sehr interessant finde, aufgrund der Resonanz oder auch der Fragen während Sessions oder auch in Chat, in Kanälen, bekommt man auch eine bessere Vorstellung dafür, wie IT-affin eine Organisation eigentlich ist. Und dann kann man natürlich Schulungen und weitere Change-Maßnahmen auch wieder entsprechend anpassen. Das heißt, Aufbau von Schulungen ist ein großes Thema. Vielleicht machen wir dann nochmal eine separate Podcast-Episode drauf, um auf diese Dinge im Detail einzugehen, oder?
Das nehmen wir gerne auf unseren Ideenparkplatz mit. Es werden ja noch einige Episoden folgen. Dann würde ich gleich das nächste Thema mit anschneiden, und zwar die Champions Community. Das ist auch so ein Begriff, wo man ganz, ganz viel darunter verstehen kann. Deswegen gehe ich mal kurz darauf ein, was wird unter einer Champions Community im technologischen Change Management auch verstehen. Und das ist einerseits, dass wir sagen, das ist eine Gruppe von technologiebegeisterten, neugierigen, kommunikativen und engagierten Mitarbeitenden, die Veränderungen im Unternehmen gerne aktiv mitgestalten möchten und nach Möglichkeit nicht ITler sind. Warum das? Weil sie einerseits in den verschiedenen Arbeitsbereichen, wo Menschen in der Organisation tätig sind, eben auch von nebenan sein sollten, die man einfach persönlich kennt. Diese Champions, die haben Freude, auch als erstes mit neuen Technologien und Arbeitsweisen umzugehen, sie kennenzulernen, auszuprobieren und ihr erlangtes Wissen auch immer wieder, also mit Geduld, ihren Kolleginnen auch nahe zu bringen. Das heißt, sie lassen sich eigentlich wahnsinnig gern auf Dinge ein, agieren, auch im Champions-Netzwerk, geben ihre Erfahrungen weiter, und zwar nicht nur an ihre Kollegen, sondern auch als Feedback zum Beispiel an die IT. Gerade wenn Testergebnisse da sind vor einem Go-Live, wo die IT vielleicht noch ein bisschen was nachziehen kann. Damit ist eine Champions-Community auch so ein gewisser Brückenbauer zwischen dem Projektteam, der IT und dem Management und natürlich auch den Mitarbeitenden, den Kollegen in der Organisation. Es ist aus meiner Perspektive unglaublich wichtig, eine Champions-Community zu haben, weil damit Veränderungen eben nicht nur von oben kommen, sondern im Alltag der Mitarbeitenden, der Kollegen, im Alltag der Organisation beginnen. Das heißt, einerseits, man vertraut diesen Menschen mehr, weil sie auf Augenhöhe und auch im Alltag präsent sind. Es sind keine reinen Management Statements. Sie sind Multiplikatoren in der Organisation, was das Wissen und die Erfahrung von den Changes betrifft, die kommen. Das heißt, es ist einfach viel greifbarer, wenn da jemand sagt, oh, ich habe das ausprobiert, das bringt uns tatsächlich einiges, wenn da was Neues dazukommt. Und auch so diese Hürde zu sagen, ich habe jetzt da einfach eine Frage, wie mache ich das jetzt richtig, wo klicke ich hin? Die stelle ich eher noch einem Kollegen, als dass ich darüber ein IT-Ticket eröffne. Das heißt, auch die so ein Ansprechpartner, jemand, der in der Champions-Community dabei ist, zu fragen, das schafft auch Sicherheit und Vertrauen, dass wenn Veränderungen kommen, ich jemanden einfach habe, den ich kenne und ansprechen kann. Dazu liefern Sie natürlich auch frühes Feedback in der Organisation. Das heißt, auch da, es können damit Hürden früh erkannt werden, ebenso auch Sorgen und Widerstände, die die Champions ja auch in sich verspüren, wenn so eine Veränderung kommt, die auch ins Projektteam gebracht werden und ein Bewusstsein dafür ermöglichen, um auch frühzeitig proaktiv damit umzugehen im Projektteam und dann vor einem Go-Live. Unsere Erfahrung aus der Praxis mit Champions, die ist sehr vielseitig, da haben wir schon sehr viel erlebt. Das erste ist, es sollte gut geplant werden. Bevor man mit einer Champions-Community startet, gibt es eine gute Planungsphase, sollte es sie geben, sagen wir es mal so, damit einerseits klar ist, wer intern in der Organisation verantwortlich sein wird für diese Champions-Community. Es sollte auch vorher angesprochen werden, was sind die Ziele und der Aufwand einer solchen Champions-Community. Hintergrund ist, wird sie für einen großen Change, der in der Organisation ansteht, aufgebaut oder soll sie nachhaltig für mehrere Changes in der Zukunft weiterhin aufrechterhalten werden und damit auch, wie viel Zeit wird so ein Champion zum Beispiel in der Woche oder im Monat für das Lernen dieser Neuerungen, für das Testen, für das Einarbeiten benötigen dürfen und damit Zeit, die diese Person nicht in der regulären Arbeit auch verbringt und Dinge erledigt. Das sollte auch mit den Führungskräften abgestimmt werden, weil sie damit auf einen Teil ihrer Arbeitskraft auch zum Wohle des Teams verzichten. Es gibt ja dann die Mehrwerte für das Team, was den smoothen Übergang von Veränderungen angeht. Nichtsdestotrotz fehlt dann ein bisschen der Arbeitskraft an anderer Stelle. Dann ist aus unserer Erfahrung der Weg, bis man zu einer Champions Community kommt, also die Identifikation der Personen, die eben technologiebegeistert, neugierig, kommunikativ sind, sich engagieren möchten, Geduld mitbringen und so weiter und so fort, ist ein ganz, ganz spannender und wichtiger Prozess für so eine Champions Community. Und natürlich dann auch das Onboarding. Das heißt, auch da die klaren Botschaften, was ist die Verantwortlichkeit eines Champions, wo wird er eingebunden, was sind die Ansprechpartner? Und das übrigens nicht nur für die Champions, die identifiziert wurden, sondern als neue Rolle in der Organisation auch in die Kommunikation, in die Organisation. Sonst wissen die Kollegen ja gar nicht, dass ich jetzt einen Ansprechpartner habe, den ich ansprechen kann, wenn eine Veränderung kommt. Also wo gehe ich hin, wenn ich Fragen habe? Und mit welchen Fragen darf ich zu dieser Person auch hingehen? Und natürlich gerade mit dieser internen Verantwortlichkeit auch die langfristige Planung, damit so eine Champions-Community, die gut gestartet ist, die ihre Aufgaben wahrgenommen hat, dann nicht hinterher im Sande verläuft und immer weniger Leute dann sich da einbringen und sich engagieren. Mit so einer Champions-Community hat man natürlich ganz, ganz viele Mehrwerte. Einerseits, es wird intern Wissen aufgebaut und verankert. Es werden auch Verfahren etabliert, wenn was Neues kommt, wie die Champions-Community eingebunden wird bei Veränderungen, wie sie da herangeht, das Wissen zu verankern und auch die Kollegen mitzunehmen und auch als Ansprechpartner verfügbar zu sein, wo man sich dann auch kennt und vertraut. Und umgekehrt auch die IT, das Management, einen anderen Weg hat, der viel intimer ist, auch um am Puls der Mitarbeitenden an ihren Sorgen und Ängsten auch dran zu sein. Ja, wie man jetzt im Detail so eine Champions-Community aufbaut, Ich glaube, das wäre auch wieder so eine separate Episode wert, oder Antje?
Definitiv. Du bist jetzt gerade schon auf so viele Dinge hier eingegangen und ich habe mir gerade schon die Frage gestellt, oh, das ist alles total interessant. Wie würde man das in der Praxis jetzt dann auch wirklich machen? Weil da hängt es ja wieder von der Kultur ab. Also ich finde ein super Thema, auch für unseren Themenparkplatz für eine Zukunftsepisode. Ja, das dritte Thema, auf das wir heute noch eingehen wollen, oder die dritte klassische Change-Maßnahme ist die Stakeholder-Analyse. Machen wir beide ja bei unseren Kunden auch immer sehr gerne. Und die Frage ist natürlich, was verstehen wir darunter und was sind eigentlich Stakeholder, Anne?
Kann so vielfältig sein und hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits natürlich auch von dem Change, den man vor sich hat, von der Veränderung. Und deswegen ganz high level gesagt sind Stakeholder in unserem Kontext Mitarbeiter, die Einfluss auf die Veränderung haben, also natürlich sowohl positiv als auch negativ. Und natürlich die Personengruppen, die gehört werden und andere mit ihrer Meinung, auf andere mit ihrer Meinung Einfluss haben. Also zum Beispiel die Führungskräfte, der Betriebsrat oder natürlich auch einzelne Personen. Was wäre aus so einer Stakeholder-Analyse das Ergebnis, Antje?
Naja, also wie du mir das gerade beschrieben hast, die Menschen, die Einfluss haben, ein Ergebnis wäre da für mich zu definieren oder zu identifizieren, wie die Menschen dieser Veränderung gegenüberstehen und wie sie dann natürlich entsprechend agieren. Sprechen sie positiv drüber? Sagen sie vielleicht gar nichts dazu? Machen sie Stimmung dagegen? Und das Ergebnis, das sich dann für mich daraus ergibt, ist eine Stakeholder-Map, in der diese ganzen verschiedenen Stakeholder entsprechend aufgezeigt werden. Man geht natürlich auch mit bestimmten konkreten Fragen zu der Veränderung herein und betrachtet dadurch einfach mal, wie die Einstellung der Personen ist, wie sie vielleicht auch in der Organisation vernetzt ist, was sie vorher schon für Erfahrungen hatten mit dieser Veränderung, ob sie vielleicht schon Expertise in dem Bereich haben. Also am Ende das Ergebnis ist eine Stakeholder-Map, auf der das genau aufgezeigt ist und wo man dann auch wirklich sieht, welche Stakeholder der Sache positiv gegenübersteht, neutral. Negativ bin ich jetzt etwas vorsichtig, weil in der Regel ist neutral da immer der beste Begriff. Negativ hört sich einfach zu negativ an und oft kommen vielleicht Leute auch als negativ rüber, weil sie halt einfach noch nicht wissen, was auf sie zukommt. Also insofern positiv und neutral, finde ich, passt da ganz gut in so einer Map, richtig?
Absolut. Und was eine Stakeholder-Analyse natürlich auch noch liefert und in der Map auch aufgezeigt wird, ist auch die Personengruppen, die von dieser Veränderung betroffen sind. Das heißt, auch da wird uns ja auch ein gesamter Überblick, damit verschaffen wir uns einen gesamten Überblick über den Impact auf die betroffenen Personengruppen und auch die Haltung der Stakeholder gegenüber der Veränderung. Warum brauchen wir das?
Naja, ich meine, wenn man eine Stakeholder-Map wirklich vor sich hat, dann in Bezug auf weitere Change-Management-Maßnahmen ermöglicht es einem auch dann wirklich, die Prioritäten richtig zu setzen, die Kommunikation entsprechend zu planen, weil wenn wir natürlich zum Beispiel eine Führungskraft ganz weit oben haben, die einer Veränderung eher neutral gegenübersteht und Gehör hat in der Organisation, dann ist es natürlich wichtig, dass man diese Person auch irgendwo ins Boot holt, weil sie natürlich auch gegen so eine Veränderung Stimmung machen kann. Das heißt, man kann dadurch Kommunikation gezielt planen und dann auch die Menschen, die wichtig für die Veränderung sind, von Anfang an einbinden. Und ist natürlich auch, wir kennen das ja auch unserer eigenen Erfahrung, ist auch umso wichtiger, wenn eine Organisation verschiedene Standorte hat und man natürlich auch darauf achten muss, dass man die Menschen in den Standorten entsprechend auch dafür begeistern kann und durch die richtige Kommunikation Maßnahmen mitnehmen kann, was halt wieder auf dieser Stakeholder-Analyse dann basiert. Ja, Erfahrungen aus der Praxis an, Anne, was bringen wir da mit? Was haben wir bisher schon gelernt?
Da ganz, ganz viel Verschiedenes. Vorneweg auch das zu der Stakeholder-Analyse. Es ist eine unglaublich wertvolle Basis für einen guten Kommunikationsplan, weil nicht nur bezüglich der Prioritäten, die wir ja schon angesprochen haben, sondern auch mit welcher Häufigkeit Personengruppen angesprochen werden sollten, um natürlich einerseits keine Gruppe zu vernachlässigen und andererseits auch einen wertvollen Change-Schatz aufzubauen. Das heißt, mit dieser Stakeholder-Map kann man auch für künftige Changes, wenn das natürlich technologische Changes sind, schauen, welche Maßnahmen damals auch gegriffen haben und so weiter. Also es sind Schätze, mit denen man auch nachhaltig arbeiten kann.
Und du hast gerade Schatz gesagt. Und das, was ich auch mal feststelle bei Stakeholder-Analysen, Firmen denken oft, dass sie ihre, oder in einem Projekt denken die Menschen oft, dass sie ihre Firma sehr gut kennen. Bei so einer Analyse stellt man dann doch noch fest, da gibt es vielleicht noch eine Abteilung oder ein Team, die man aus dem Auge verloren hat oder die vielleicht gar nicht so direkt auf dem Radar war. Und da hast du ja auch ein sehr gutes Beispiel.
Richtig. Und zwar ist es auch in meiner Erfahrung ganz oft der Fall, dass das Support-Team, das IT-Support-Team hinten runterfällt und dass zum Beispiel bei einem Go-Live unbedingt informiert werden sollte zu dem Change, und zwar nicht nur zu dem Change, sondern auch zu dem Feedback, das als häufigste Fragen aus der Champions-Community kam. Wir sehen, es fließt ja auch ineinander, die verschiedenen Maßnahmen. Das hilft natürlich, wenn der Go-Live von einer neuen Technologie kommt, dass das IT-Support-Team sich auf die Fragen vorbereiten kann, die da kommen. Und andererseits natürlich auch seine Besetzung zum Go-Live gut planen kann, so dass auch von der Seite ein gutes Netz schon vorbereitet wird, um den Go-Live so entspannt und ja ruckelfrei wie möglich gestalten zu können. Und natürlich ist eine Stakeholder-Analyse ein sehr vertrauliches Werkzeug. Das heißt, das sollte nach Möglichkeit in einem wirklich kleinen Rahmen zugänglich sein, weil gerade diese Haltung der Stakeholder etwas ist, was nicht in der Organisation öffentlich zugänglich sein sollte. Und das wiederum spiegelt auch den Punkt wider, wir bekommen als Change Manager diese Informationen, wie jemand gegenüber Changes steht, auch nicht ganz so einfach, Antje, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin da mit dir 100% d'accord, dass es wirklich eine sehr vertrauliche Geschichte ist, weil man muss sich da mit dem Kunden gemeinsam schon recht tief in die Augen schauen. Und da ist es auch wichtig, dass auch wirklich eine gute Vertrauensbasis besteht, weil man ja im Grunde die Widerstände oder die möglichen Widerstände freilegt. Und das mal laut auszusprechen, das fällt Menschen schwer. Das heißt, so eine Stakeholder-Map, die dann am Ende dabei rauskommt, die sollte dann auch wirklich an einem vertraulichen Ort abgespeichert sein. Wenn wir das als Berater machen, bleibt sie in der Regel bei uns, um da auch wirklich sicher zu gehen, dass es nicht in die falschen Hände gerät, weil Menschen natürlich nicht gerne über sich lesen, wie sie einer Veränderung gegenüberstehen, vor allem wenn neutral dort steht. Das muss man auch mal ganz klar sagen, das gehört dazu. Nur allgemein, Anne, man versteht dadurch, wo die Widerstände und vor allem auch, wo die Unterstützung für eine Veränderung in der Organisation besteht und vor allem auch, wo man Verbündete finden kann. Und da im Hinterkopf habe ich gerade schon wieder das Thema ab, da haben wir ja dann natürlich unseren Exec-Sponsor, war in unserer letzten Episode. Und wenn wir Leute animieren müssen, dann können wir unseren Exec-Sponsor damit einbinden. Und wenn wir dann auch schon Verbündete sehen, dann ist es genau wieder die Basis, um Koalitionen aufzubauen.
Jetzt haben wir schon so viele wunderbare klassische Change-Maßnahmen mit hinzugezogen. Das heißt, wir haben viele Dinge kennengelernt und dazu gehört natürlich, dass wir zu Beginn, was dazu gehört als Change-Manager, wenn man einsteigt und eine Veränderung begleitet, erst einmal die Veränderung selber kennenlernt und auch die Organisation, dass wir die Maßnahmen haben, wie eine User-Persona aufzubauen, User-Personas, nicht nur eine, aufzubauen, eine Stakeholder-Analyse zu machen. Ja, und jetzt ist die Frage, das kann man doch wunderbar in eine Reihenfolge bringen, Antje, oder? Was man wann macht.
Ja, ja.
Theoretisch.
Unsere Hörer hören jetzt wahrscheinlich nur, wie wir uns gegenseitig angrinsen. Sie sehen es ja nicht, obwohl wir zwar uns sehen. Das ist immer so die spannende Frage und das kommt ja immer auch wieder, schlägt bei uns auf, wenn wir mit Firmen zusammenarbeiten und vor allem auch mit anderen Beratungsfirmen. Ja, was ist denn was ist denn euer Blueprint? Wie geht ihr denn davor? Und ja, es hängt von der Kultur ab. Du hast gerade schon dieses erste Kennenlernen angesprochen und dann auch die User-Personas, die wichtig sind. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem letzten Thema sind, Stakeholder-Analyse, ja, sie ist unheimlich wichtig. Man muss aber dann auch wirklich in einem Projekt erstmal das Vertrauen aufbauen, dass diese Dinge ausgesprochen werden können. Also insofern, ja, wir haben eine gewisse Methodik, wie wir da vorgehen. Und für sämtliche Change-Management-Maßnahmen ist es wichtig, dass man eine Vertrauensbasis aufbaut, dass man ein Gefühl füreinander bekommt, wie kommuniziert wird und auch wirklich dafür, dass einem dann das Wohl der Menschen auch wirklich am Herzen liegt, oder?
Das klingt nach einem runden Abschluss zu den heutigen Maßnahmen, die wir mitgebracht haben.
Super, herzlichen Dank, Anne. Wir haben jetzt einiges auf unserem Parkplatz. Ich würde sagen, wir belassen es einfach mal heute so dabei und wir hören und sehen uns bald wieder.
Herzlichen Dank, Antje.
Danke dir, tschüss.
Tja, Technologie ist ein Werkzeug für uns Menschen im Arbeitsalltag, das viel Veränderung mit sich bringt. Hierfür braucht es Bewusstsein und Verständnis. Lass uns gemeinsam Menschen und Organisationen changemündig machen.
Folge uns auf LinkedIn, abonniere unseren Podcast und sprich uns an. Wir stehen dir mit unserer Expertise gerne zur Seite. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.